Fünftes Kapitel. Banchetto. Festmahl. Wir klopften gerade an die große Eingangstüre, als unser Freund Kiranos herangeeilt kam. Gerade rechtzeitig, denn uns wurde wenig später geöffnet und ein Servo begrüßte uns. Wir wurden in die üppige Eingangshalle geleitet, wo sich Ser Drego von Angenbruch bereits mit seinem Leibwächter Ser Amrazon befand. Nachdem wir die bekannten Gesichter begrüßt hatten, trat eine adrett gekleidete, wunderhübsche junge Dame zu uns. Die Schönheit stellte sich als Lena Balthusius, Tochter des Magisters, vor. Entzückt von der Erscheinung unserer Gastgeberin musste ich an den glücklichen Ser von der Marsch denken, der sich Verlobter einer von Raya gesegneten Dame nennen durfte. Serra Balthusius war außerordentlich höflich und geleitete uns in einen Speisesaal, der reich verziert war. An einer Wand des Raumes stand eine bemerkenswerte Apparatur, auf die uns die Signora unmittelbar aufmerksam machte. Es handelte sich um einen fein gearbeiteten, mannshohen Satinaf-Meter, welcher seine Genialität und Raffinesse umgehend zur Schau stellte. Kaum hatte Serra Balthusius uns das Gerät gezeigt, bewegte sich einer der Zeiger auf die oberste Position und ein Surren war zu vernehmen. Über dem Ziffernblatt des Zeitmessgerätes öffnete sich nun eine kleine Tür, aus der ein mechanischer Vogel herausgeschoben wurde. Es ertönte ein Geräusch aus der Apparatur, welches wohl den Ruf des Vogels imitieren sollte. Anschließend verschwand dieser wieder in seiner Kammer und das Surren verstummte. Ha, bravo, Applaus, welch famose Darbietung von moderner Technik. Ich war mit Erinnerungen an die arkanomechanische Manufaktur in Belhanka verblüfft und äußerst entzückt. Allen weiteren Anwesenden schien es ebenso zu gehen. Trogerik traute seinen Augen nicht. Ihn hatte das Erstaunen sprachlos werden lassen. Faruk mutmaßte, ob sich eine Person in der Uhr befände, die diesen Mechanismus auslöste, und ich überlegte laut, ob eventuell ein Zauberauslöser dieses Schauspiels gewesen war, wie ich es so oft in der Akademie beobachtet hatte. Kiranos war ebenfalls beeindruckt, lachte jedoch kurz, als er unsere Vermutungen vernahm. Er berichtigte und negierte unsere Mutmaßungen. Kiranos erklärte, dass eine ausgeklügelte Mechanik für den zu beobachtenden Effekt verantwortlich war. Bei diesem außerordentlichen Schmuckstück handelte es sich nach Aussage der Serra Balthusius um ein Geschenk des Gilemon, Sohn des Gilim, Bergkönig des im Koschgebirge lebenden Zwergenvolkes. Ha, nicht nur Kiranos war ehrlich beeindruckt. Ich grinste. Neben Drego von Angenbruch einen weiteren Kosmopoliten an nur einem Praioslaufe kennenlernen zu dürfen, war schlicht und ergreifend grandios. Wenig später traf auch Kapitän von der Marsch ein, welcher in Begleitung einer schlicht, aber dennoch hübsch gekleideten Dame war, die der Grazie unserer Gastgeberin beinahe gleichkam. Sie wurde uns als Serra Sintelfink vorgestellt, die derzeit ebenfalls Gast im Hause des Maestros Balthusius war. Sie war die Leiterin der Privatbibliothek des berühmten Kaufmanns Störrebrand. Es waren in der Tat Personen von Rang und Namen anwesend. Es folgte das mir bekannte Vorgeplänkel eines solchen Banketts. Es wurde ein süßer Aperitif gereicht und wir warteten auf den Gastgeber. In dieser Zeit stellten wir allen voran, meine Freunde, uns aber derart ungeschickt an, dass Serr von Angenbruch uns beiseite nahm. Er versicherte uns, dass wir keineswegs aufgeregt oder von unserem Gastgeber eingeschüchtert sein mussten. Wir hatten wohl sehr unruhig und gehemmt gewirkt. Tatsächlich musste ich zugeben, dass ich meine Routine verloren hatte, was derartige Anlässe anging. Serr von Angenbruch schob noch hinterher, dass wir den Magister niemals auf seine verlorenen astralen Kräfte ansprechen sollten. Würden wir diesen Rat beherzigen, sollte uns ein entspannter und ruhiger Abend bevorstehen. Nun starrte ich mit offen stehendem Mund vor mich her. Was hatte der Signor da gesagt? Unser Gastgeber war seiner Kräfte beraubt? Hunderte von Fragen durchfluteten meinen Geist. Hätte er das nur nicht erwähnt. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu beherrschen, denn der Herr des Hauses betrat den Raum. In edlen, blauen Samt gekleidet, mit einem wundervollen Magierstab, auf dem eine runde, beinahe durchsichtige Kugel thronte. Der Magister strahlte eine ungeheure Sprezzatura aus, die von seinem gepflegten Äußeren, allem voran seinem wohlfrisierten, langen Gabelbart, unterstrichen wurde. Würdevoll trat er an uns heran. Ich tat sogleich einen Hofknicks, um den Maestro meine Reverenz darzulegen. Meine Freunde grüßten den Signor ebenfalls adäquat. Wir wurden von der hübschen Signora Balthusius vorgestellt und der Maestro bat alle freudig an die Tafel. Der Magister bemerkte erfreut, dass wir diejenigen sein mussten, die seinem Schwiegersohn in spe sehr geholfen hatten und dass es ihm eine Ehre sei, uns seine Gäste nennen zu dürfen. Kiranos entgegnete, dass die Ehre auf unserer Seite war. Mit einem Blick auf Faruk bemerkte Serr Balthusius, dass wir eine weit gereiste Gruppe zu sein schienen. Dieser bestätigte dies und nannte sogleich seine Heimat. Etwas abrupt beendete der Magister die höfliche Vorstellung und bat seine Tochter, ihn zu seinem Platz zu geleiten, welcher natürlich an der Stirnseite der Tafel lag. Serr Balthusius setzte sich, flankiert von Serr Arthur von der Marsch, zu des Gastgebers Rechten. Serr Sintelfink platzierte sich wie selbstverständlich zu seiner Linken. Sie zückte sogleich ein kleines Büchlein hervor, sowie eine Schreibfeder. Beides platzierte sie neben sich auf dem Tisch. Serr von Angenbruch nahm neben dem Signor von der Marsch Platz und bedeutete seinem Torwalschen Leibwächter, sich neben Serr Sintelfink zu setzen, was dieser auch tat. Ich eilte, so langsam es mir die Etikette erlaubten, zu dem Stuhl neben dem Serr Torvaler, da dieser noch frei und der am nächsten neben dem Magister gelegene Platz war. Ein höchst peinlicher Moment entstand, als Kiranos sich zeitgleich auf eben jenen Stuhl zu setzen versuchte. Doch ich reagierte schnell und zog den Stuhl behende zurück, um so den Anschein zu erwecken, als würde ich Kiranos den Vortritt lassen. Dies geschah dann auch. Mein Freund setzte sich neben Serr Amradsson und ich nahm einen Sitz weiter Platz, gegenüber von Trogerik, der von Signor von Angenbruch und Faruk flankiert war. Ein Bediensteter kam zu uns und nahm die Getränkewünsche entgegen. Trogerik, Kiranos und der Torvaler tranken, wie hätte es anders sein sollen, Zwergenbier. Der Andergaster schien sehr verunsichert zu sein und blickte mit fragender Miene auf die 6 Gabeln und Löffel, die neben jedem Teller lagen. Ich entschied mich für einen almadanischen Wein und Faruk fragte doch tatsächlich nach dem süßen Getränk, welches zum Empfang gereicht wurde, was auch entsprechend abfällig von der Bedienung kommentiert wurde. Nicht unverschämt, aber dennoch despektierlich. Kiranos begann mit dem Leibwächter ein Gespräch über den Konsum von Alkohol und der Stärke eben jenes zwergischen Getränkes, das nun gereicht wurde. Sie kamen auf den Konflikt des heutigen Tages zu sprechen, und der Zwerg erzählte begeistert von unseren bisherigen Auseinandersetzungen. Mich begann das Gespräch der beiden etwas zu langweilen, da ich sehr darauf erpicht war, zu hören, was der Maestro Balthusius zu sagen hatte. Nun begann Kiranos mit Ser Amrazon über dessen Heimat und Gesellschaft zu reden. Auch die nicht ganz unbegründeten Vorurteile, Torvaler seien ein diebisches Volk von Raufbolden und Piraten, ließ mein Freund nicht außer Acht. Spätestens jetzt war ich froh, mich nicht zwischen die beiden gesetzt zu haben. Sie begannen daraufhin, die Lebensweise der Torvaler mit denen der Zwerge zu vergleichen, was ein Vergleich voller Gegensätze zu sein schien. Endlich erhob sich der Herr des Hauses. Er stellte alle Anwesenden formell vor. Serra Sintelfink recherchierte für eine Enzyklopädie des Koschgebirges und seiner wichtigsten Persönlichkeiten. Der Magister zählte sich selbst ebenfalls zu dieser Gruppe und betonte, dass er der Serra mit seinem Wissen bei der Arbeit an dem Nachschlagewerk sehr helfe. Nun wurde uns die Zeit eingeräumt, sich der Runde vorzustellen, was wir auch taten. Meine Freunde stellten sich dabei nicht sonderlich geschickt an. Ich jedoch fand zu meiner alten Form zurück und glänzte mit Eloquenz und Eleganz. Die Serra Sintelfink ließ sich zu einem spöttischen Kommentar hinreißen und nannte meine Freunde herumstreunende Abenteurer. Pff, welch Infamität! Kiranos warf ihr sogleich einen strengen Blick zu, den die Serra erwiderte. Dieses Anstarren wurde unterbrochen, da das Essen aufgetischt wurde. Während des Mahls wurde Konversation betrieben, in der uns die Frage gestellt wurde, woher wir kamen und wohin wir unterwegs waren. Kiranos erzählte, dass wir uns in Andergast kennengelernt und uns dort um die Gunst des Königs verdient gemacht hatten. Bravo, Kiranos. Er verstand, welche Räder er drehen musste, um die Maschinerie in Gang zu setzen. Ach, was für eine wohlgeglückte Metapher. Ser von Angenbruch zückte seine Augenbrauen nach oben, als er dies hörte, und die restlichen Anwesenden waren ebenfalls entzückt. Maestro Balthusius erkundigte sich bei uns über magische Phänomene, woraufhin ich ihm von dem beherrschten Waldschrat bei drei Seen berichtete. Wir kamen in der Folge auf das sehr interessante Fachgebiet des Magisters zu sprechen, die Magie der Steine, auch Kristallomantie genannt. Der Maestro führte aus, dass verschiedenste Steine auch verschiedene magische Potenzen aufwiesen. Sein Spezialgebiet waren magische Kristalle, wie der auf seinem Stab. Ein weiteres prominentes Beispiel war das blutrote Auge, welches der erste der sieben gezeichneten Pangol Zandor getragen hatte. Sogleich erhob ich mein Glas und trank auf die gezeichneten. Tama Schmetteraxt, Minendra Ai Yeshina, Pagol Zandor, Raidri Konchobär und die anderen, um ihr Opfer für Sumus Schöpfung zu ehren. Faruk wollte wissen, ob es im Koschgebirge viele Edelsteine gäbe. Seine Frage wurde jedoch überhört, da ich von dem Magister wissen wollte, ob die Nähe eines Edelsteins an einer sogenannten Kraftlinie dessen magische Potenz verstärke oder gar zu jener führe. Maestro Balthusius war erfreut über derartig kluge Vermutungen meinerseits, bezweifelte aber, dass er in absehbarer Zeit dazu Untersuchungen durchführen könne. Ein grimmiger, eindringlicher Blick von Kiranos in meine Richtung blieb mir nicht verborgen. Ich wusste jedoch nichts damit anzufangen weshalb ich das Starren des Zwergen so gut es ging zu ignorieren versuchte. Ser Balthusius eröffnete uns, dass er sich seit nicht allzu langer Zeit eindringlich mit der Geschichte dieses Landes, in dem er nun schon lange lebte, auseinandersetzte und verwundert darüber war, was alles aus dem Dunkel der vergangenen Tage herauszuholen war. Als Beispiel fragte er mich, ob ich mir vorstellen könne, warum es in den nördlichen Nordmarken und im gesamten Kosch keine Magierakademie und so wenige niedergelassene Magister gäbe. Ich überlegte und riet, dass das erhöhte Erzvorkommen des Koschgebirges ein Auslöser davon sein könnte. Maestro Balthusius ergänzte, dass auch das Zwergenvolk ein Grund dafür sein könnte, da diese der Magie durchaus ablehnend gegenüberstehen und man sie nicht verärgern wollte. Kirenos bestätigte dies grummelnderweise. Der Magister fuhr fort und erklärte, dass außerdem die Verheerungen der Magierkriege vor über 400 Jahren in diesen Landstrichen besonders drastisch ausgefallen waren, weswegen die Bevölkerung hier nach wie vor sehr kritisch gegenüber Magiekundigen eingestellt war. Als Beispiel führte er eine Schlacht zum Ende der Magierkriege an, welche südlich des Angbarer Sees gewütet hatte, in der ein ganzes Heer von Zwergen unter Aufopferung ihres Lebens einen der mächtigsten Magierherrscher zu dieser Zeit besiegte. Es war die sogenannte Schlacht am stillen Grund. Kirenos wusste, dass der zwergische Hochkönig Ambros dieses Heer angeführt hatte und ebenso wie viele seiner Getreuen sein Leben ließ. Diese Schlacht bedeutete gleichzeitig das Ende der Magierkriege. Ich hingegen konnte hinzufügen, dass der besiegte Magus Zulipan hieß. Er war ein mächtiger Zauberer, der einer Legende nach ein ganzes Heer von Weißmagiern zu Bäumen verwandelt haben soll. Kirenos vermutete, dass dieser Zulipan dabei wohl dämonische Magie genutzt haben musste, da er aus eigener Erfahrung wisse, dass Magier gegen Dämonen wenig auszurichten vermögen. Dies war eindeutig eine Spitze in meine Richtung, welche ich aber unkommentiert ließ. Schließlich gab es durchaus Magier, die etwas gegen derartige niederhöllische Wesen unternehmen konnten. Maestro Balthusius fuhr fort und gab zu bedenken, dass Zulipan nicht der einzige Magus zu dieser Zeit war, welcher hier und im Kosch gewütet hatte. Auch andere Magier zu jener Zeit, wie zum Beispiel ein Tyrann mit Namen Al-Gorton, eiferten der Macht der tulamidischen Magier-Mogule aus grauer Vorzeit nach und hatten mit ihrer Herrschaft Angst und Schrecken verbreitet. Nun nickte Faruk wissend, denn diese Magier-Mogule waren Gegenstand vieler Märchen aus seiner Heimat. Den Namen Al-Gorton hingegen hatte ich schon einmal gehört, wusste aber nicht viel mehr über diesen Magus. Magister Balthusius war nun in seinem Element und erzählte uns, dass seine werte Kollegin und Brieffreundin Domaris von Atal ebenfalls sehr an Al-Gorton interessiert war. Sie bewohnte sogar einen Turm, der angeblich dem sagenumwogenen Magus selbst als Heimstatt gedient hatte. Ein Turm, den wir uns bei unserer weiteren Reise gen Osten durchaus einmal ansehen könnten. Als Ser Balthusius vernahm, dass wir so bald wie möglich gen Osten aufbrechen würden, fragte er uns, ob wir nicht einen Brief für die Serra von Atal mitnehmen könnten, was ich voller Stolz annahm. Serra Sintelfink gab zu bedenken, dass uns nicht zu vertrauen war, waren wir doch Fremde. Auf einer gewissen Ebene hatte sie recht, doch verstand ich ihre Bedenken erneut als Infamität. Ich konterte geschickt, indem ich sie belehrte, eine Person nach dem ersten Blick zu beurteilen, würde in den meisten Fällen zu einer Fehleinschätzung dieser führen, was mir einen bösen, funkelnden Blick der Bibliothekarin einbrachte. Kiranos gab zu bedenken, dass es nichts Zuverlässigeres als Zwerge auf Dere gäbe. Sarah Sintelfink hingegen gab keine Ruhe, deutete auf Trogerik und behauptete, dass dieser da verdächtig einem Mann ähnlich sehe, der vor 2 Götterläufen in Havena wegen Pferdediebstahl verhaftet worden war. Provokant stellte sie die Frage, ob es sich dabei vielleicht um ein Familienmitglied von unserem Freund gehandelt habe. Angeblich hatte dieser Pferdedieb Alrik geheißen. Ich wusste nicht recht, ob ich belustigt oder beleidigt reagieren sollte. Trogerik antwortete genervt, dass niemand aus seiner Familie jemals in Havena gewesen war. Ich repondierte, dass wir unlängst einen Alrik in Nostria erschlagen hatten. Vielleicht handelte es sich dabei um den angesprochenen Mann. Signora Sintelfink teilte uns ihr Bedauern mit, musste es sich dabei ja ihrer Ansicht nach um einen Vetter oder dergleichen von Trogerik gehandelt haben. Serra Balthusius war all dies sehr unangenehm. Arthur von der Marsch blickte die unverschämte Serra Sintelfink streng an, und die weiteren Gäste am Tisch schienen diese Infamitäten zu ignorieren oder zu übergehen. Kiranos machte der Dame deutlich, aber immer noch höflich klar, dass es sich bei unserem Freund Trogerik um einen ehrenvollen Mann handelte. Außerdem bezweifelte er offen, dass ihr Verhalten dem Anlass angemessen war. Serra Lena Balthusius mahnte nun auch im Namen der gütigen Mutter darum, dass sich die Gemüter beruhigen mögen. Der Maestro des Hauses fuhr anschließend fort, ohne nur in irgendeiner Form auf das zuvor stattgefundene einzugehen. Er vertraute mir, einem wissbegierigen Kollegen, den Brief an und war sich sicher, dass sich seine Bekanntschaft Serra von Atal sehr über unseren Besuch freuen würde. Ich nahm ehrerbietend an und dankte. Ser Balthusius läutete eine kleine Glocke und bat den herangeeilten Bediensteten, das angesprochene Schriftstück aus der Arbeitskamera zu holen. Mit einem Blick in die Runde schlug ich höflich vor, die Unterhaltung in eine andere Richtung zu lenken, da das sehr interessante Gespräch zwischen dem Maestro und mir drohte, die weiteren Anwesenden zu langweilen. Innerlich hoffte ich, dass der Magister nicht auf diese reine Höflichkeitsfloskel eingehen würde. Er versicherte, dass Serra Sintelfink durchaus nicht gelangweilt sei, da sie sich sehr für die Forschung des Maestros und sein angesammeltes Wissen über die Vergangenheit dieses Landes interessierte. Seit Wochen löcherte sie den Serra mit Fragen, wie er selbst so schön formulierte. Die Magierkriege waren für sie dabei von besonderem Interesse. Der weitere Verlauf des Abends war geprägt von Konversation, gutem Essen und noch besserem Wein. Später am Abend ließ Serra Balthusius sich von ihrem Vater dazu überreden, ein Harfenkonzert zu geben, dem ich voller Faszination lauschte. Die wunderschöne Lena spielte voller Grazie und Sprezzatura. Ihr Verlobter, der den gesamten Abend über eine gute Figur abgab und tapfer die kleineren, belustigenden Sticheleien des Herr Drego von Angenbruch aushielt, sah verliebt und voller Stolz zu. Signor von Angenbruch hatte immer wieder die Unfähigkeit der Garde und das doch sehr zurückhaltende Verhalten des Kapitän während des Attentates angesprochen. Er unterstrich damit die Unsicherheit des Hauptmanns und seine fehlende Routine. Kiranos sprach Serra von Angenbruch noch auf etwas an, was ich erwähnenswert finde. Er erwähnte einen Auftrag im Osten, über den der Signor einen Zwergen namens Maestro Rugosch beauftragt hatte. Dieser Zwerg hatte sich des Auftrags wohl noch nicht angenommen, und Kerenos erbat nun ausführlichere Informationen darüber, da er selbst wohl auch helfen könne. Ser von Angenbruch suchte anscheinend nach einem fähigen Feinmechaniker. Der Angesprochene war anscheinend sehr interessiert, versuchte sich jedoch gleich darauf wieder zu beherrschen und legte seine gewohnt lässige und kühle Maske an. Das Interesse, welches er nun zeigte, war jedoch ehrlich. Er befragte uns nach unseren weiteren Plänen und ob wir vorhatten, länger in Gratenfels zu verweilen. Des Weiteren war er bemüht herauszufinden, welche Art von Kenntnissen Kiranos auf dem gesuchten Fachgebiet besaß. Da es sich laut der Informationen meines Freundes um einen Auftrag im Osten handelte, läge dieser vermutlich auf unserem Wege. Bescheiden wies er zudem darauf hin, dass natürlich kein Mechanikus es mit den Fähigkeiten des Maestros Rugosch aufnehmen könne. Ser von Angenbruch schlug vor, sich in angemessenerem Maße am morgigen Tage über diesen Spezialauftrag zu unterhalten. Diese Versammlung war nicht der richtige Ort dafür. Die beiden verabredeten sich für die Zeit nach dem Morgenmahl. Es folgte ein Gespräch über die Fähigkeiten Kiranos, welcher Ser von Angenbruch erklärte, mit welcher Art der Feinmechanik er Übung hatte. Weitere Themen des Abends waren das Bestiarium, der Markt und die offensichtliche Geldnot der Stadt Gratenfels, welche zu den horrenden Preisen und dem lächerlich ausführlichen Strafkatalog geführt hatte. Sehr abrupt beendete Maestro Balthusius dann die vergnügliche Runde und wir verabschiedeten uns nach einem letzten Nachtumtrunk. Ich konnte mir nicht verkneifen, dem Magister ein Lob für die exquisite Casa und das spontane Essen auszusprechen. Ser Arto von der Marsch, Ser Drego von Angenbruch, Ser Iskir Amrazan und wir verließen gemeinsam die Villa Balthusius, um frische Luft zu schnappen und, was uns betraf, den Weg in die Gaststätte anzutreten. Ich blieb erstarrt stehen, als ich eine schwarze Katze auf der hüfthohen Mauer des Vorgartens erblickte, die uns mit ihren funkelnden Augen anstarrte. Wieder kam mir die Prophezeiung in den Sinn, welche von Katzen gesprochen hatte. Wohl durch eine Bewegung des bedrohlich wirkenden Torwalers aufgescheucht, fauchte das Tier, machte einen Buckel und verschwand in der dunklen Nacht. Ich erschrak, als ich die Katze davonmachte. So sehr war ich in meinen Gedanken auf die Weissagung versteift. Ser Amrazon schien meine Unsicherheit bemerkt zu haben und wollte wissen, was los war. Ich wich jedoch aus und mochte nicht darüber sprechen. Außerdem war die Erscheinung des Torwalers sehr angsteinflößend. Trogerik fragte nun auch nach und ich deutete an, weshalb ich mich so seltsam benommen hatte. Jedoch schüttelte ich die Gefühle von mir ab und ließ das Thema ruhen. Wir lenkten unsere Schritte in Richtung der Piazza und vernahmen von einem Moment auf den anderen eine große Menge an Personen vor Panik und Entsetzen schreien. Arthur von der Marsch reagierte dieses Mal schnell und rief, dass wir eiligst auf dem Markt nach dem Rechten sehen mussten. Da kam uns bereits ein Gardist entgegen, der laut verkündete, dass die Tiere des Bestiariums frei seien und alles verwüsteten.